Was ich nicht kann, das muss ich tun. Und was ich tun muss, das kann ich. Die Botschaft im Spiegel spuckt mir jeden Tag vor dem guten Morgen eines schlaftrunkenen Familienmitglieds lachend ins Gesicht und hat sich Tag um Tag und Jahr um Jahr ins Unterbewusstsein meiner Familie gebrannt. Harthärte Hartig, das bin ich. Oder einzig Hartig. Sind Produkte und Manifestationen von kleinen gelben Zetteln, die im ganzen Haus verteilt rund um die Uhr 24/7 für Motivation und Fun meines eigenen Selbstbewusstseins gesorgt haben. Da Aufgeben keine Alternative ist, sorgt gute Leistung für große Anerkennung und die für großes Selbstbewusstsein. Es ist eine logische Konsequenz, dass ich keine einzige Schwäche habe. Denn was ich nicht kann, das muss ich tun und was ich tun muss, das kann ich. Ja, und wer was anderes behauptet, ist entweder ein Lügner oder ein mieser Lump. Oder noch besser, er ist neidisch. Oder dumm, so nämlich. Und sollte doch mal was nicht, Und sollte ich doch mal was nicht können, dann ist das geheime Motto, fake it till you make it. Und mein Universum funktioniert wieder. Meine Familienmottos, Motti oder Motinos, wie auch immer, sind vielfältig, einprägsam und vor allem viele. Gemeinsam haben sie, dass sie unrealistisch sind und Menschen als Leistungsträger reduzieren. Zum Beispiel mich. Ich bin zufällig ein Mensch. Und manchmal glaube ich, dass mein Bruder auch einer ist, aber ganz bewiesen ist es nicht. Es gibt keine empirischen Studien dazu, deswegen sage ich vermeintlich als ein vermeintlicher Mensch. Und damit auch ein Leistungsträger. Und der Typ kann echt was. Vor allem klug daherreden. Aber ich glaube, in 60% der Fälle ist Fake it till you make it auch sein Lebensmotto. Das meiner Eltern war es allerdings nie, denn dafür können die zu schlecht Englisch. Meine Mama kann aber dagegen ganz gut Französisch und Schwitzedütsch, was zwar albern, aber einigermaßen überzeugend klingt. Mein Vater hatte Deutsch und Russisch in der Schule. Und der aufmerksame Zuhörer und Zögling eines ehemaligen FDJ-Fahnenschwenkers wird sich jetzt denken, oh, Russisch? Der ist sicher Ostdeutscher. Exakt. Er kommt aus dem sehr östlichen deutschen Provinz namens Transsilvanien oder Siebenbürgen. Transsilvanien ist das Mekka blutrünstiger Gruselfans und Sehnsuchtsort von Independent-Rucksack-Touristen, die die Schönheit Rumäniens und der Karpaten abseits der Mainstream-Reisenden für sich entdeckt haben. Und die Leute, die sind so toll und so gastfreundlich. Wunderbar, ganz anders als in Deutschland, so toll. Und weil Rumänien ein so tolles Land ist, ist meine Familie in den 70ern nach Deutschland gekommen. Nachdem sie in Franken dann ein Haus gebaut haben und Diskriminierung erfahren haben, hatten sie einige Jahre später die ehrenvolle Aufgabe, mich zu prägen. Jackpot. Es folgt nun eine Liste mit Dingen, die ich von dieser meiner Familie gelernt habe. Erstens, selbstgebrannter Mirabellschnaps hilft immer. Du hast dich überfressen? Mirabellschnaps. Du hast Rückenschmerzen? Mirabellschnaps. Du weißt nicht, wie du die Hypothek bei der Bank zurückzahlen sollst? Mirabellschnaps. Und die Kinder können nicht schlafen? Gib ihm Mirabellschnaps. Zweitens, gepökelte Schweineschwarte und Weißbrot ist eine vollwertige Mahlzeit. Drittens, egal was man baut, das Fundament muss vorher gegossen werden. Ich hatte meinen Kaninchenstall. Viertens. Es gibt immer einen Cousin, der das kann, was man gerade braucht. Fünftens, um ein Haus zu bauen, braucht man alle Cousins und Mirabellschnaps. Sechstens, um meinen Opa zu zitieren, der jetzt leider gestorben ist, Spiritus und Nivea-Creme ist allein meine Medizin. Siebtens, Siebenbürger Sächsisch ist kein Deutsch, auch wenn die Sachsen es so gerne hätten. Und letztens, Familia ist wichtiger als alles. Auch wenn man jahrelang nichts voneinander gehört hat, wenn irgendwie Not am Mann ist, sind trotzdem alle da. Ja, und jeder Mensch hat doch irgendwie Familienprägungen mitbekommen, die geil und scheiße sind. Und jeder Mensch kotzt manchmal darüber ab, dass seine Familie so ist, wie sie ist. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann herzlichen Glückwunsch, du lebst in einer Fata Morgana und du wirst wahrscheinlich niemals künstlerische Höchstleistungen vollbringen, weil Künstler leiden immer in irgendwas. Und meine familiäre Prägung sorgt dafür, dass ich Leistung bringen kann, wenn ich das will. Dass ich mich pushen und Werkzeug bedienen kann, weil Handwerk in meinem Blut liegt. Sie sorgt dafür, dass ich immer 15 Minuten zu spät bin und vermutlich niemals Vegetarierin sein kann. Fake it till you make it. Und was ich nicht kann, das muss ich tun. Was ich tun muss, das kann ich. Ist nicht nur Leistungsdruck, sondern auch empowernd. Daran zu glauben, dass man Dinge einfach irgendwann kann, auch wenn es zunächst gar nicht danach aussieht, zum Beispiel Wakeboard fahren. Aber währenddessen so zu tun, als wäre man vollkommen cool in dem Prozess. So zu tun, ist wichtig. So wie bei diesem Text. Er befindet sich mitten im Prozess, in einer fernen Zukunft etwas Brauchbares auf die Bühne zu bringen und rund zu beenden. Und weil Aufgeben keine Alternative ist, setze ich erst jetzt den Punkt.
Dieses Gedicht handelt von mir. Es heißt Stadtgespräch. Ich höre mich halblaut ein Lied singen von den Dingen, die dem Leben Glück bringen und nachklingen, wenn sie in mein Ohr dringen. Mit mir singt meine Fahrradkette davon, dass ich sie besser gefettet hätte, da sie mir täglich den Arsch rette. Ich bemühe mich, den Einwand zurückzuweisen und frage, ob denn jetzt alle Stricke reißen, wenn sich schon Fahrradteile im Ton vergreifen. Als nächstes würde der Hinterreifen meine Mutter als voluminös bezeichnen, da ihm 5 Bar nicht reichen, als würde mir stetig Luft entweichen. Während mein Rad mir so in die Speichen greift, merke ich an blitzenden Fensterscheiben, dass hinter mir die Sonne den Horizont streift und somit gleichwohl der Unsagbarkeit einen freundlichen Tag verheißt. Die Luft ist so früh noch verlässlich kühl, die Straße trägt wenig Menschengewühl und all das hebt mein Gefühl. Vor mir wechselt's von grün auf gelb, ich überschlage, wie lange die Gelbphase hält, Schulterblick, wer sich hinter mir auffällt, freies Feld, nur die Geschwindigkeit zählt. Noch 20 Meter, meine Haut beginnt im Schweiß zu glänzen, 12, ich spüre deutliche Tendenzen meiner Belastungsgrenzen und schlepp mich in größter Not bei leuchtendem Karmesinrot über die Kreuzung fort und entkomme nur knapp dem sicheren Tod. Kraft befreit, in Melancholie und Einsamkeit bin ich zu nichts mehr bereit. Was mache ich hier um 7:15? Wer hat mich zu diesem Blödsinn getrieben? Warum bin ich nicht in meinem Bett liegen geblieben? Im nächsten Wimpernschlag kriege ich eine Autotür ab, die vor mir auf die Straße klappt. Zu spät kann ich den Lenker rumreißen, muss die Tür mit dem rechten Knie streifen und die Zähne in meine Zunge beißen. Erst jetzt kann ich meine Bremsen greifen. Da höre ich schon hinter mir jemand keifen. Wann könnt ihr Idioten es endlich begreifen? Da rechts ist doch extra ein Fahrradstreifen, das müsste doch reichen. Ihr könnt doch nicht auf alle Regeln pfeifen. Gibt es in der Stadt nicht schon genügend Verkehrsleichen? Ich reiße nochmals den Lenker herum, fahre einmal ums Auto rum und frage zaghaft warum. Warum bist du nicht in deinem Dorf geblieben? Dort, wo die Menschen die Regeln lieben, wo sie aus Rücksicht ihr Fahrrad auf Gehwegen schieben, wo sie getrieben vom lieben Nachbarschaftsfriesen dermaßen ihr eigenes Ich verbiegen, dass sie dann bei den nächsten Festlichkeiten nach 4 Bieren im Kurzen und dann noch im Zweiten ihre albernen Meinungsverschiedenheiten mit Fäusten bestreiten. Die Dame im Auto guckt fragend her. Und du meinst, du wärst dann glücklicher, wenn in Berlin ein jeder Berliner wäre oder zumindest kein spießiger Dörfler mehr? Ich glaube ja, die Stadt wäre dann ziemlich leer. Und damit meine ich nicht die Anzahl der Einwohner. Ja, es gibt diese Streits im Berufsverkehr und Differenzen sind selten nur schön und häufiger schwer. Sicherlich redet man vielfach schnell daher, aber eine Freiheit zur Gleichheit kommt doch nicht von ungefähr. Woher nimmst du denn dein Anderssein her? Meine Zunge brennt und ist vom Blut her leer. Im rechten Knie spüre ich gar nichts mehr, aber die Frage bedrückt mich von irgendwoher. Ich bin im Fronturlaub entstanden, von einer Front, wo die Kämpfe ohne Waffen stattfanden, von halben Männern, die nur so viel vom System verstanden, als dass sie Protest gegen ihr Vaterland als ihren Dienst empfanden, weil sie für rote Fahnen nicht gerade standen und mit dem Kommunismus nicht ihr Paradies verbanden. Dafür zahlten sie mit 1,5 Jahren sinnlosem in Baracken ausharren, nach welchem sie ihre Kinder nicht mehr als Vertraute wahrnahmen und ihre Frauen noch ohne sie auskamen. Und sie wussten, dass man ihnen dafür ihre beruflichen Träume nahm. Aufgewachsen bin ich dann in der Straße der Solidarität, worunter man auch nach der Wende versteht, dass man nur dann für den anderen einsteht, wenn dieser nicht entgegen der Mehrheit geht. Und die Mehrheit gehört nicht zu einer Kirchenabspaltung, deren wichtigste Haltung zur Frage geworden ist, ob denn derjenige, der von sich sagt, er sei Christ, auch wirklich in ihm neu geboren ist. Aber woher soll eine Kirche auch Freiheit entfalten, wenn ein halbes Jahrhundert Regime verwalten, die ihre Macht nur darin erhalten, alles, was anders denkt, gleichzuschalten oder wenigstens klein zu halten? So prüfte ich in der Schule von Anfang an, wo ich dem Lehrer was glauben kann oder wann unsere Meinung zum Konkurrieren begann, sodass ich mich dann entweder distanziert schweigend fand oder in einer Diskussion verrannt. Und spätestens seit meinem Studium jenseits der Ostperipherie lebe ich mit der Paradoxie, dass ich meine Post-DDR-Biografie auch als Identitätsmerkmal verstehe. Aber gut, sage ich, das ist ja jetzt keine Therapie, und stoße mich ab mit dem linken Knie, aber die Freiheit zur Gleichheit vergesse ich dir nie. Und ich höre mich halblaut ein Lied singen von den Dingen, die dem Leben Glück bringen und nachklingen, wenn sie in mein Ohr dringen. Dankeschön.
Der Begriff Heimat verweist zumeist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er auf den Ort angewendet, in den ein Mensch hineingeboren wird und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden, die zunächst Identität, Charakter, Mentalität, Einstellung und Weltauffassung prägen. Er steht auch in einer speziellen Beziehung zum Begriff der Siedlung. Diese bezieht sich im Gegensatz zum Wohnplatz in der Regel auf eine sesshafte Lebensform, das heißt auf ein dauerhaftes bzw. langfristiges sich niederlassen und wohnen an einem Ort bzw. in einer Region. Der Heimatbegriff befindet sich in ständiger Diskussion. Er würde, meinte mein Vater, wenn er irgendwie könnte, eine Wohnung kaufen, damit wir nicht heimatlos werden, damit wir weiterhin diesen Ort hätten, diesen Ort an dem Ort, den wir Heimat nennen, an den wir kommen können, ohne uns anzumelden. Einen Ort an dem Ort, den wir Heimat nennen, wo wir wohnen können, wenn wir wollen, wenn wir es brauchen, wenn wir von unseren neuen Wohnorten mal wieder wirklich nach Hause kommen wollten. Er würde, wenn er könnte, aber er kann nicht. Wenn wir in die Heimat fahren, sind wir einfach nur Gast. Der Heimatbegriff befindet sich in ständiger Diskussion. Wenn wir in die Heimat fahren, sind wir einfach nur Gast. Aber tatsächlich doch nicht wirklich, denn der Ort, den wir Heimat nennen, ist so viel mehr als nur ein Dorf mit ein paar Feldern drumherum. Der Ort, den wir Heimat nennen, ist nicht nur Heimat in unseren vier Wänden, die inzwischen von anderen bewohnt werden, sondern von so vielen mehr Wänden, in denen wir stets ein- und ausgingen und gehen. Ein Ort voller Leben und Leben teilen mit Menschen verschiedenster Generationen. Der Ort, den wir Heimat nennen, an dem wir lernten, was Leben eigentlich ist, wie wir große und kleine Abenteuer erlebten, Freundschaften schlossen, Freuden und Leidenstränen vergossen. Ein Ort voller Menschen und voller Geschichten, die uns verbinden und stets offener Türen und Ohren und Herzen. Und ich hätte es nicht geglaubt, aber gerade im Verlust des eigenen, im immer Gast sein, lädt dieser Ort doch ein, sich nicht nur so zu fühlen, sondern wirklich immer wieder neu zu Hause zu sein. Kein eigener Raum, kein eigenes Haus, aber in all dieser Heimatlosigkeit sind wir so viel mehr angekommen. Der Heimatbegriff befindet sich in ständiger Diskussion. Kein eigener Raum, kein eigenes Haus, aber in all dieser Heimatlosigkeit sind wir so viel mehr angekommen. Eine neue Wohnung, 3 Zimmer, Küche, Bad, ein Ort zu klein, um uns alle zu beherbergen und doch der Ort der regelmäßigen Zusammenkünfte. Fest- und Geburtstage, Familientraditionen und besondere Anlässe führen uns hierher. Weit weg von der Heimat und trotzdem vertraut, im fremden Umfeld und trotzdem gewohnt, aber nicht richtig gewohnt. Wer schläft hier jetzt eigentlich wo? Wo geht's hin? Was machen wir mit unserer Zeit? Keine Alternativpläne, keine festgeregelten Abläufe, keine Stammplätze. Neu sortieren, Traditionen neu füllen. Und in all den familiären Gewohnheiten, den angestammten Rollen und Mustern, den trainierten Erwartungen findet sich neue Freiheit. Neue Freiheit durch den neuen Ort, an dem wir erstmal alle irgendwie Fremde sind, den wir gemeinsam neu einrichten mit Altbekanntem und Platz für Neuem. Und gerade das Fremde im Außen führt uns enger zusammen. Und ganz langsam, während das Fremde vertraut, das Neue gewohnt wird, entdecken wir ein Gefühl von Heimat. Der Heimatbegriff befindet sich in ständiger Diskussion. Ganz langsam, während das Fremde vertraut, das Neue gewohnt wird, entdecken wir ein Gefühl von Heimat in Gemeinschaft. Und doch geht es ohne Gemeinschaft den eigenen Weg, den nächsten Schritt, an den nächsten Ort zum eigenen Leben bauen. Zurückgelassen die Felder der Kindheit, die Vertrautheit der Familie, in den eigenen vier Wänden angekommen, noch kahl und leer. Unbekannte Straßen, fremde Gesichter, Eindrücke, immer und immer wieder neu, die mich erschlagen wollen. Und ich laufe dieselben Straßen immer und immer wieder und beginne zu sehen, näher hinzusehen. Ich sehe Details, ich erkenne Gesichter und ein erstes Polaroid schmückt meine Wand. Und ich sammle Momente, die kleinen, die großen. Manchmal schließe ich die Augen und lausche den Stimmen. Ich atme tief ein und bin einfach da und nehme wahr. Manchmal spaziere ich durch den Regen. Manchmal bleibe ich an der Ecke stehen und genieße die Sonne auf meiner Haut inmitten des Großstadtchaos. Manchmal alles zugleich. Und ich sehe Menschen und öffne mein Herz für neue Geschichten, merke, wie sie mich berühren, neu prägen, verändern und ich sie berühre und etwas wächst in mir und nach sind die Wände in meiner Wohnung nicht mehr kahl, sondern reich gefüllt. Und ich komme immer wieder nach Hause. Der Heimatbegriff befindet sich in ständiger Diskussion. Und ich komme immer wieder nach Hause, finde immer wieder Heimat. Ja, vielleicht bin ich heimatlos. Ist meine Heimat lose, nicht gebunden nur an den Ort, auch wenn der Ort mir Heimat ist, nicht gebunden an meine Familie, auch wenn die Nähe besonders ist und auch nicht gebunden an das, was Neues kommt. Vielleicht ist meine Heimat lose, solange mein Herz sich wieder neu öffnet und immer Neues Heimat werden lässt. Und vielleicht habe ich niemals nur eine Antwort darauf, wo meine Heimat ist, und vielleicht ist das gut so, denn der Heimatbegriff befindet sich in ständiger Diskussion. Dankeschön.